Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Okay, dieses Bild hier vorne hat mir Verena, auf Facebook Verena, auf meine Facebook-Seite gepostet, mit dem Titel Passt? Fragezeichen. Und das ist ein Spruch im Englischen von Hegel, der das, denke ich, auf Deutsch gesagt hat, der so lautet: Es geschieht nichts Großes auf der Welt ohne Leidenschaft. Es geschieht nichts Großes auf der Welt ohne Leidenschaft. Hegels Ansicht war, große Dinge, also die wirklich bedeutenden Dinge, passieren nie, so sagt er, ohne dass Menschen mit ihrem ganzen Herzen diese Sache wollen. Leidenschaft, Passion, das ist das Thema unserer Reihe jetzt. Man bringt kein Konzert im Gefängnis auf die Bühne, ohne dass man das wirklich will. Weil es ist mühsam, habt ihr gehört, ne? Und es ist nicht das, was einem als erstes in den Sinn kommt, wie man seinen Donnerstagabend verbringen könnte. Ich nehme an, weiß das nicht, aber ich nehme an, dass viele von uns von so einer Leidenschaft relativ wenig in sich spüren. Vielleicht jetzt ein bisschen, weil ihr sowas mitkriegt, Musik und so, Bilder und Leute, ne? Das berührt uns dann irgendwie. Aber wie gesagt, ich weiß das nicht, aber ich nehme an, dass viele von uns wenig Leidenschaft manchmal in unserem Leben spüren. Einfach weil wir Menschen sind und weil wir Menschen in der Regel bequem sind, jedenfalls dann, wenn es uns gut geht oder wenn wir wenig Zeit haben. Und ich weiß, viele von uns geht's ganz gut und wir haben relativ wenig Zeit. Und dann haben wir selten Leidenschaft in uns für etwas, wo wir die Welt bewegen wollen oder verändern wollen. Weil ich glaube, dass das so ist, geht's heute um das Thema Wut und Tränen, denn manchmal braucht es Wut und Tränen, dass daraus Leidenschaft, Passion entsteht. Wut und Tränen. Michael Mittermeier. Wisst ihr, wer das ist? Ja, also kurz überlegt. Michael Mittermeier ist ja nicht der Typ, der, wenn man an Leidenschaft und Wut und Tränen denkt, einem als erstes in den Sinn kommt, ne? Michael Mittermeier, der Kabarettist, der war vor ein paar Jahren ebenfalls nicht im, aber vor einem Gefängnis, vor den Toren eines Gefängnisses, weil er gehört hatte von einem Kollegen, auch Kabarettist, in Burma. Der heißt Sagana. Und der saß in diesem Gefängnis aufgrund seiner politischen Witze, die er auf der Bühne gemacht hat über das diktatorische Regime. Und er wurde zu 35, 48, was weiß ich, also zu jedenfalls sehr vielen Jahren Haft verknackt. Aufgrund seiner Äußerungen. Und in einem Kinofilm dokumentiert jetzt Michael Mittermeier seine Reise in dieses Land bis vor die Tore dieses Gefängnisses, alles mit so einer kleinen Kamera gefilmt und irgendwie gefährlich und versteckt und so. Und er tut das, um auf das Schicksal dieses Menschen aufmerksam zu machen. Und es gibt in diesem Film eine Szene, wo er erschüttert über die Ungerechtigkeit, die er in diesem Land erlebt, in die Kamera spricht und sein letzter Satz in dieser Szene ist: Ich werde wirklich wütend. Und dann kommen ihm fast die Tränen oder sie kommen dann, aber die Kamera zoomt dann weg. So. Wut und Tränen. Nicht selten muss man hingehen an diese Orte und an sich ranlassen, was da passiert, und dann kommen Wut und Tränen. Und daraus wird dann Leidenschaft. Nicht immer, aber manchmal. Und dieser Film kam in die Kinos. Und Sagana ist heute frei. Ich bin nicht ganz sicher, ob aufgrund des Films, aber ja. So, Wut und Tränen. Wir tauchen jetzt mal zusammen ein, jedenfalls in unserer Vorstellungskraft, nicht wirklich, aber in unserer Vorstellungskraft, an einen Ort, wo es viel Wut und Tränen gibt. Und dieses Bild hilft euch dabei vielleicht ein bisschen. Ich erzähle euch von einem kleinen, aber stolzen Volk, das unter einer Diktatur leidet. Schon seit vielen Generationen gibt es keine Freiheit. Soldaten auf den Straßen, Oppositionelle im Gefängnis, Armut bei der Bevölkerung. Und im Volk gärt Wut, angefeuert durch das Leid, genährt aber auch durch die Hoffnung, die auch eine religiöse Hoffnung ist, dass sich etwas ändern könnte. Und in diesem Volk herrscht eine ungeheure Sehnsucht, eine leidenschaftliche Sehnsucht nach Frieden und Veränderung. Und immer wieder flammen in den letzten Jahren kleine Aufstände auf, angeführt von charismatischen Persönlichkeiten. Die werden niedergeschlagen, es gibt Hinrichtungen. Der Druck wird nach solchen Aufständen auf das Volk noch schlimmer, das Leben noch schwerer. Ich rede übrigens nicht von Burma. In diesem Volk gibt es die gemäßigten Strömungen, die versuchen, die immer radikaler werdenden Strömungen ein bisschen einzudämmen, runterzukühlen. Aber es gibt eben auch diese radikalen Strömungen, die nur in der Gewalt eine letztliche Lösung sehen. Paramilitärische Rebellen formieren sich, es gibt immer wieder Attentate, die religiösen Führer ermahnen wieder zur Mäßigung, die Regierung erhöht wieder ihre Repressalien, Zwangsabgaben. Wir befinden uns, vielleicht habt ihr das jetzt langsam kombiniert, im Jahr 66 nach Christus. Und in diesem Jahr, 66 nach Christus, kommt es in Judäa zum offenen Kampf der verschiedenen rebellischen Gruppen in diesem Land gegen die römische Besatzungsmacht. Das Ganze ausgelöst, weil der römische Statthalter, der hieß damals Gessius Florus. Florus ist ein schöner Name, finde ich. Weil der forderte, einen Teil des Tempelschatzes jetzt nach Rom abzuführen. Und diese Forderung bringt das fast zum Überlaufen in diesem religiösen Volk. Und die Rebellen, die es da gibt, die sind untereinander nicht eins. Die bilden keine einheitliche Front. Trotzdem verbuchen sie überall im Land Erfolge mit ihren kleinen Scharmützeln. Der Statthalter von Syrien, ist uns heute auch noch ein Begriff, ne? Sendet ein Heer nach Judäa. Das Heer wird geschlagen. Yeah. Und mit dem Moment dieses Sieges rollt so eine Welle leidenschaftlicher Siegesgewissheit durch das Volk und das Volk will kämpfen. Und das Pendel schwappt jetzt nun endgültig von den Gemäßigten zu den Radikalen. Im Jahr 67 dann sendet Rom eine Armee von 30.000 Soldaten unter dem Heeresführer Vespasian nach Judäa. Sie walzen die Rebellen platt, erobern Stadt um Stadt, überziehen das Land mit Terror, löschen Orte samt Frauen und Kindern aus. Und am Ende stehen sie vor Jerusalem, das immer noch in der Hand der Aufständischen ist. Eine lange Belagerung gibt es. Wir machen ein bisschen Geschichtsunterricht heute, ne? Also, es dauert deshalb so lang, diese Belagerung, weil unterdessen Vespasian, der Heerführer, zum Kaiser in Rom, weiß nicht, ob der gewählt wurde oder was, berufen wird, ernannt wird. Nero hat sich da inzwischen das Leben genommen. Das ist also diese Zeit. Deswegen verzögert sich das bisschen. Er übergibt die Aufgabe mit diesem Jerusalem da seinem Sohn Titus. Und aus der langen Belagerung wird dann eine Hungersnot und im Jahr 70 wird Jerusalem erobert. Die Stadt, der Tempel, vollständig zerstört und die Stadt platt gemacht. Und der Showdown der ganzen Sache, dieses ersten jüdischen Krieges, wie man das nennt, findet dann auf der Bergfeste Masada statt. Wenn ihr mal in Israel seid, besucht das Tote Meer und fahrt oder lauft, aber fahren ist besser, auf diese Bergfeste Masada hoch. Da oben, so ein Tafelberg, 400 Meter über dem Toten Meer, haben sich die letzten 900 Freiheitskämpfer verschanzt. Die Römer bauen Heerlager da drumherum, schütten eine riesige Rampe auf. Und als sie schließlich dann in diese Burgfeste eindringen, haben sich die 900 das Leben genommen. Stolze Leidenschaft, die am Ende den Tod dem Fall in die Hände der Feinde vorzieht. Insgesamt, sagt man, sind im Ersten Jüdischen Krieg 1 Million Juden umgekommen. Es gab dann später noch 2 weitere Aufstände, bis das Volk dann sozusagen endgültig zerstört wurde oder zerstreut wurde bis 1948 zur Staatsgründung, bis dahin. So, das war die Geschichte, ein bisschen Geschichtsunterricht. 70 nach Christus, Zerstörung Jerusalems. 40 Jahre vor all dem, als der Tempel noch steht, als Jerusalem noch nicht zerstört ist, als der römische Statthalter nicht Florus hieß, sondern Pontius Pilatus, da reitet ein Mann unter dem Jubel des Volkes auf einem Esel in die Stadt ein. Es ist die Zeit, als sich bereits gewaltsamer Widerstand regt, jedenfalls Ideen. Die Partei der Zeloten hat Zulauf im Untergrund. Es gibt auch schon hier und da Attentate. Es ist die Zeit, als die Sehnsucht nach Frieden im Volk die Wut auf die Besatzer langsam steigen lässt und die Luft zittern lässt. Es ist die Zeit, als die gemäßigten Strömungen allerdings noch Überhand haben. Aber die Hoffnung, dass Gott demnächst eingreifen wird und hier etwas verändert, dass diese Hoffnung schlägt zu dieser Zeit wahrscheinlich fast in jedem jüdischen Herzen. So, und da ist jetzt wieder so ein charismatischer Führer, wie es vor ihm und nach ihm noch ein paar gab, der hinter sich viele Leute vereinigt, über den man im Volk redet und der in seinen Ansprachen immer wieder vom kommenden Reich Gottes spricht und sagt, es steht vor der Tür. Und dann klingelt es in jüdischen Ohren, wenn man sowas hört. Und sie nennen diesen Führer Jesus von Nazareth und er ist für viele der Hoffnungsträger oder ein Hoffnungsträger der Messias oder ein Messias, ein Gesalbter Gottes. So. Wir sind also jetzt im Jahr 33, so ungefähr, nach Christus. Wir sind im Frühjahr, es ist Passafest, die Stadt ist voller Pilger, die Stimmung ist aufgeladen, die Römer sind nervös und es eilt die Nachricht durch die Gassen, dieser Jesus von Nazareth kommt in die Stadt. Er kommt zu diesem Fest. Und jetzt geht es um Wut und Tränen, und zwar um die Wut und die Tränen dieses Mannes, der da auf diesem Esel reitet. Ich lese euch vor aus Lukas 19, 41 bis 44. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern, dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Also wir fangen nicht mit der Wut an, sondern mit den Tränen. Aber Tränen und Wut klingt irgendwie nicht so gut. Wut und Tränen fand ich schöner. Aber wir fangen mit den Tränen an. Wann hast du zum letzten Mal geweint, als du deine Stadt angeschaut hast oder die Menschen deiner Stadt gesehen hast? Die Sehnsucht nach Leben dieser Menschen beziehungsweise die vergebliche Sehnsucht nach Leben dieser Menschen. Wann hat dich das zum letzten Mal zum Weinen gebracht? Vielleicht noch nie. Wahrscheinlich deshalb, weil es Würzburg ist. Oder Gabrunn oder Rottendorf oder Zell und eben nicht Homs oder Mumbai oder Bamako oder. Also es gibt, das wissen wir irgendwie, es gibt einige Orte auf dieser Welt, da weint man schneller, wenn man sich umschaut, als in anderen. Vielleicht kennst du Leute, die in solchen Orten waren und manchmal kommen die zurück und sind haben Dinge gesehen, die sie nicht mehr so schnell loslassen und sind erfüllt mit einer Leidenschaft, daran etwas zu ändern, diesen Menschen zu helfen, die so weit weg leben. Aber was ist mit unserer Stadt? Was ist mit Würzburg, Rimpa, Eising, Veitshöchheim? Haben wir Leidenschaft für unseren eigenen Ort? So, von Jesus wird berichtet, dass er, als er seine Stadt sieht, und zwar als er ihr nahe kommt, ne, als er in diese Stadt eintaucht, als er den Menschen in die Augen sieht da, dass er da anfängt zu weinen. Eigentlich heißt es da, er fing an zu heulen. Das war kein leises Träneverdrücken irgendwie, weil er so innerlich ein bisschen erschaudert oder so, sondern der Mann bricht in Tränen aus. Er weint, das Wort, was da benutzt wird, er weint wie ein Mensch weint, der einen Menschen verloren hat. Und wenn ihr manchmal so aus dem orientalischen Kulturraum seht, wie dort Menschen weinen, wenn jemand so gerade getragen wird, dann könnt ihr euch das vielleicht etwa vorstellen. Er weint, er heult, weil er weiß, wie hoffnungsvoll diese Stadt sich nach Frieden sehnt, nach Leben sehnt, nach Freiheit. Und er weint, weil er weiß, dass diese Sehnsucht nicht zum Ziel kommen wird. Weil er weiß, was für einer Zukunft diese Stadt entgegengeht, trotz ihrer Hoffnung. Und der Text sagt, er sieht schon die Belagerung. Er sieht schon den Hunger. Er sieht schon die Soldaten, die in diese Stadt strömen. Vielleicht sieht er da spielende Kinder und da waren Kinder dabei, die in 40 Jahren auf diesem Masada oben unter den 900 sein werden und sich das Leben nehmen, weil es jetzt endgültig zu Ende ist mit ihrer Hoffnung. Wegen dieses Textes, welchen solcher Texte, wird das Lukas-Evangelium oder die anderen Evangelien berichten das auch, in der Regel nach 70 datiert, die Entstehung, ne? Weil man sagt, ja gut, das kann Jesus ja so nicht gewusst haben. Also muss das später entstanden sein als das eigentliche Ereignis. Ich glaube, er hat das gewusst. Was du hier siehst, in diesen Tränen von Jesus, du siehst hier die Tränen Gottes über Menschen, die so sehr nach Frieden suchen und doch nicht erkennen, wo sie ihn finden würden. Das ist Leidenschaft oder nenn es Liebe. Und vielleicht kann man das so sagen, wenn Gott Menschen nahe kommt, fängt er manchmal an zu weinen. Jerusalem, oder ihr könnt Würzburg einsetzen, wenn du doch am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Ganz am Ende, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Und es liegt auf der Hand, Jesus meint diese Zeit, die ist jetzt. Jetzt wäre diese Zeit, wo du es erkennen könntest. Jetzt begegnet dir Gott, er betritt gerade die Stadt und du merkst es nicht. So, Jesus sagt das, man muss sich das vorstellen, obwohl das ganze Volk da ihm gerade zujubelt, ne? Die sind ja gerade begeistert, dass er kommt. So, jubeln ihm zu und er denkt innerlich, du merkst nicht, dass Gott dich gerade besucht. Du bejubelst deine Illusion von Gott. Und das, was du hoffst, was dieser Messias jetzt hier tun wird, aber das wird er nicht tun. Und diese deine Illusion, die wird sich zerschlagen. Und schon in eine Woche später ist das dann so, dass dieselben Leute, oder ich weiß nicht, ob dieselben Leute, aber dieselbe Stadt, in derselben Stadt brüllen Leute Jesus ans Kreuz. Und dieser Zeitpunkt dann, wo sich das Schicksal hätte ändern können, wird dann vorbei sein. Du hast es nicht erkannt. Also ich habe gedacht, hey, will Jesus hier sagen, diese Menschen hätten es in der Hand gehabt, die Weltgeschichte zu ändern? Wäre das alles anders gekommen, was dann später passiert? Ich weiß nicht, aber wenn man es so liest, denkt man, ja, irgendwie so eine Dimension könnte das haben. Wenn du erkennen würdest, dann könnte die Geschichte einen anderen Lauf nehmen, aber du erkennst nicht. Du bemerkst nicht die Zeit, weil in der Gott dir begegnet, weil du dir Gott ganz anders vorstellst, als er zu dir kommt. So, manchmal, wenn Gott Menschen nahe kommt, fängt er an zu weinen. Denn sehr oft, wenn Gott Menschen nahe kommt, lassen sie den Moment verstreichen, den sie ergreifen könnten, weil sie ihn nicht erkennen. Eine Frage und ein Rat zu diesem ersten Punkt, Tränen. Eine Frage und ein Rat. Zum zweiten gibt es nachher auch eine Frage und ein Rat. Die Frage, spürst du etwas von dem Schmerz Gottes über deine Stadt, deinen Ort? Spürst du etwas von dem Schmerz, den Gott mitspürt von den Menschen, ne? Die sich nach Sehnsucht, die sich nach Leben sehnen? Und Gottes Schmerz ist, dass sie an der falschen Stelle suchen. Spürst du etwas davon? Und ich schätze, wenn du es spüren willst, musst du diesen Menschen nahe kommen. Und wenn du Gott kennst, ich sage es jetzt mal so, klingt ein bisschen, aber wenn du Gott kennst, dann müsstest du es eigentlich spüren. Wenn nicht, dann musst du vielleicht noch näher ran an Gott oder näher ran an die Leute. Dann wirst du ihn weinen hören. Also meine Frage, spüren wir noch etwas davon, was Gott empfindet, wenn er Menschen um uns herum anschaut? Oder uns selbst. Und der Rat, wir sollten Menschen des Moments werden. Menschen des Moments. Ich meine diesen Zeitpunkt, von dem Jesus da redet, den man ergreifen könnte. Das Wort, was da steht, ist Kairos. Ja, die günstige Gelegenheit, die Chance. So. Also der Moment, wo Gott uns zum Beispiel begegnet, werden wir Menschen, die diesen Moment ergreifen. Und ich glaube, gar nicht mal so selten sind wir ja selbst die Verzweifelten oder die Hoffnungsvollen oder die Wartenden oder die Leidenden an etwas, was wir selbst verbockt haben oder andere oder so. Und dann, oft nehme ich an, lassen wir Momente verstreichen, wo Gott eigentlich da wäre und etwas ändern wollen würde oder vielleicht sogar vieles oder wenigstens etwas, eine Sache. Aber wir ergreifen den Moment nicht, wir bemerken ihn gar nicht so. Ich nehme an, dass diese Momente, wo Gott uns nahe kommt, nicht alle Schaltjahr nur sind, sondern oft Momente, wo Gottes Eingreifen nur ein Wort entfernt läge, wenn wir es denn sagen würden, oder nur ein Gebet oder ein Telefonat oder ein ehrliches ja, so war es, oder eine beherzte Tat oder ein Schritt oder ein Versuch oder irgendwas. Also ich glaube, dass diese Momente oft sind. Das Problem ist, wir wissen nicht, wann sie da sind. Wir ahnen es vielleicht, aber wir sind nicht sicher. Wir könnten falsch liegen, wir könnten enttäuscht werden und so. Und dann lassen wir Momente verstreichen. Ich ahne, dass es solche Momente mehrmals am Tag gibt. Und ab und an würden sie vielleicht sogar wirklich Leben verändern. Das vielleicht dann nicht jeden Tag, aber wahrscheinlich auch nicht so selten, wie wir meinen, dass diese Momente vorkommen. Also werden wir Menschen des Moments. Würdest du doch nur erkennen, was dir Frieden bringen würde, sagt Jesus. So, und dann kommt die Wut. Die Wut. Aus den Tränen von Jesus wird Wut. Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben. Er sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Tag für Tag lehrte Jesus im Tempel. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten jedoch, sowie die anderen führenden Männer des Volkes, suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen. Aber sie wussten nicht, wie sie es anfangen sollten. Denn das ganze Volk hing an ihm und ließ sich keines seiner Worte entgehen. Also da ist diese Wut. Lukas beschreibt sie hier noch recht harmlos mit Hinausweisen. Das ist ja nett, ne? So. Wenn man Johannes liest, zum Beispiel, wie er das beschreibt, dieselbe Situation, dann erzählt er, dass Jesus sich aus Stricken eine Peitsche baut, dass Tische fliegen, dass Marktstände in ihre Einzelteile zerlegt werden. Also das ist weniger Hinausweisen als vielmehr Ausrasten. Hier ist einer sauer. Wut kann eine Form von Leidenschaft sein. Meistens würde ich schon sagen, ist die Besonnenheit hilfreicher als die Wut. Aber manchmal braucht es Wut. Kürzlich erzählte mir jemand eine Geschichte, die sehr schön ist, die relativ harmlos ist, sich nicht auf so einem Parkett jetzt hier abspielt, aber wo Wut etwas bewirkt hat. Und zwar, ein Freund, Arzt, bewirbt sich in einer anderen Stadt, einer Klinik, wo er unbedingt hin will, weil die Klinik ziemlich renommiert ist und so. Und er hat sich da schon mehrmals beworben, so, und immer wieder Absagen und so, oder. Und dann kommt eine Bewerbung irgendwann mal ungeöffnet zurück. Noch nicht mal geöffnet und gelesen, sondern gleich postwendend zurück. Und seine Frau, er ist nicht zu Hause, seine Frau merkt das, dass das Ding nicht geöffnet ist und wird stinksauer, packt ihr Neugeborenes ein und fährt anderthalb Stunden bis zu dieser Klinik, bis vors Sekretariat und sie kann resolut sein, so, ne? Und sagt dieser Sekretärin, ich will, dass der Chef wenigstens einmal dieses Ding liest. Für uns ist das wichtig und sie schicken es einfach zurück und so. Und die Sekretärin, ja, aber viele Leute und ja, so. Das Ende vom Lied, na gut, ich leg's ihm nochmal vor und die fährt nach Hause, die Frau. Ihr Mann ist überhaupt nicht begeistert, weil er sagt, ey, da brauche ich mich nicht mehr blicken lassen. Ne? Also abgelehnte Bewerbung bewirkt, Ehefrau taucht auf. Der Chef sagte später, das hat mich beeindruckt, dass hier die Frau auftaucht und dass ihr so wichtig ist, dass wir das nochmal lesen. Der Mann ist heute dort und wenn es Festlichkeiten gibt und so, dann geht der Chef immer noch wieder auf die Frau zu und unterhält sich mit ihr und so. Also Wut hat etwas bewirkt. Kann auch anders ausgehen, ich weiß. Also, wenn es eine heilige Wut ist, dann kann Wut was bewegen. Jesus weint, ne, über die Sehnsucht all dieser Menschen und dass sie nicht erkennen, wo sie eigentlich, dass eigentlich der Moment da ist, wo sie Gott begegnen könnten. Und dann taucht er ein ins Herz dieser Stadt. Ich stelle mir vor, die Augen noch verheult in den Tempelbereich und kommt jetzt an den Ort, der symbolisch, ja damals nicht nur symbolisch, sondern damals sogar tatsächlich für die Nähe Gottes steht, ne? Und was er da sieht, ist nicht Nähe Gottes, sondern ein großes Räderwerk kommerzialisierter Religion. Die Leute pilgern jetzt vor allen Dingen im Passafest massenhaft dahin, kaufen sich je nach Geldbeutel im Tempelvorhof das passende Opfertier zu ihren Sünden oder passend zu ihrem Geldbeutel dann vielmehr, um es dann für die Vergebung ihrer Schuld opfern zu lassen und klammern sich in diesem Ritual an die Hoffnung, dass Gott ihnen vergibt und vielleicht dem ganzen Volk und vielleicht sich wieder gnädig zuwendet und irgendwie vielleicht ganz sicher helfen wird. Das Ganze ein riesiges Geschäft. Und Jesus sieht das und wird stinksauer. Man kann wahrscheinlich mit kaum etwas so leicht Geld verdienen wie mit verzweifelten Menschen oder mit hoffenden Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Das ist leider heute auch noch so. Manchmal könnte man heulen, für was Leute Geld ausgeben. Du magst ja dann gar nicht sagen, Junge, das ist doch Quatsch, weil die Person so daran glaubt, aber du denkst, ey, so, vielleicht kennt ihr das, ja. Ich verzichte jetzt auf Beispiele, weil wer sich an etwas klammert und daran glaubt, der wird ganz selten damit aufhören, nur weil hier einer vorne sagt, das ist doch Bullshit. So, aber ich glaube, dass man wirklich mit Glauben, mit Hoffnung, mit Verzweiflung unheimliches Geld verdienen kann mit Zeug. So, und es könnte auch sein, deswegen bringe ich jetzt kein Beispiel, weil du vielleicht da sitzt und denkst, ja Schmidder, das, was ihr hier macht, ist doch dasselbe eigentlich. Oder? Also, ich halte das, was ihr hier macht, für schwierig oder Bullshit. Ihr bietet den Leuten Sinn. Okay, sie müssen nicht dafür zahlen, aber wenn sie es richtig gut finden, fangen sie vielleicht an, irgendwann zu spenden oder ihre Zeit einzubringen, damit das Ganze läuft. Mag sein, dass keiner reich wird, aber ist das nicht auch ein religiöser Betrieb? Sinn gegen Leistung. Jesus jagt jedenfalls solche Leute aus dem Tempel, die aus der Beziehung zwischen Gott und Mensch eine Religion gemacht haben, wo man Leistung gegen Glück oder Vergebung oder Heil tauschen kann. Und ja, ich denke, wir sollten aufpassen, dass uns nicht Ähnliches passiert. Es ist immer leicht, das bei den anderen zu sehen, ne? Aber wir sollten aufpassen, dass uns das nicht selber passiert. Und ich nehme mal an, immer da, wo Leute so richtig gut Geld mit der Sache verdienen und Leute Teil eines Systems werden, in dem sie dann funktionieren, sollten wir mindestens misstrauisch sein. Okay, und vielleicht sogar wütend werden. Ja. Jesus jedenfalls wird sauer, weil der Ort, so sagt er, der ein Haus des Gebets sein soll, jetzt eine Räuberhülle ist. Also, ihr habt den Ort, wo Menschen mit ihrer Sehnsucht nach Frieden schlicht und ergreifend nur Gott begegnen wollen oder sollten, können sollten. Ihr habt aus diesem Ort einen Ort gemacht, wo man Religion verkauft. Aber Gott findet man hier nicht mehr. Ihr verschüttet Gott geradezu unter eurer Religion. Dieser Tempel hier, der eigentlich eine Lösung sein sollte, ist Teil des Problems. Das, was hier abgeht. So, Jesus wird wütend in dem Moment, wo man Gott nicht mehr dort findet, wo man ihn eigentlich finden sollte. Das macht Jesus wütend, wenn man Gott nicht mehr da findet, wo man ihn eigentlich finden sollte. Also wieder eine Frage und ein Rat am Ende dieses zweiten Punktes. Die Frage ist einfach nur, wo ist deine Wut? Wo ist deine Wut abgeblieben, die Missstände nicht toleriert? Oder die sich noch aufregt, die noch Ideale hat. Hast du die noch? Gab's die schon mal? Wo ist deine Wut? So, mir ist bewusst, es ist gefährlich, sowas zu sagen, weil es ist gar keine Frage, es gibt eine höchst destruktive Wut auch. Ärger, Hass, Bitterkeit, selbstbemitleidende Bitterkeit, so aus der Wut wird. So. Das alles meine ich nicht. Vielleicht kennst du sowas auch von dir und dann ist das kann sehr zerstörerisch sein. Aber ich will trotzdem mal fragen, wo ist deine heilige Wut auf Systeme, auch religiöse Systeme, aber nicht nur, deine Wut auf Systeme, die Menschen nur scheinbar frei macht, aber die sie eigentlich abhängig macht. Die Leben zu bringen verspricht, aber es nicht bringt. Wo ist deine Wut? Wo die Masse ein Spiel spielt, das alle einlullt, aber keiner merkt mehr, dass das doch hier eigentlich nicht echtes Leben ist. So. Dass das hier ein System ist, in dem gar kein echtes Leben steckt. Und keiner merkt es mehr. Also das ist sozusagen ein Aufruf gegen die Gleichgültigkeit. Gefährliche Sache, weil man sich dabei auch bitter täuschen kann. So, also, aber wo ist deine Wut? Oder ist deine Welt so in Ordnung, dass es da nichts mehr gibt, wo man wütend werden kann? Manchmal muss jemand aufräumen, leerfegen, auf den Tisch hauen. Und der Rat, der folgt jetzt daraus, hinterfrage mal das System, auch das religiöse System, in dem du dich eingerichtet hast. Hinterfrag mal dein eigenes. So, hinterfrage mal, ob das, wo du viel investierst, ob man hier wirklich Gott treffen kann oder ob es fast Ersatzreligion ist, die beruhigend ist, die einfach ist, ne, hier Taube kaufen, damals so, ne, und dann wird das da geopfert, dann habe ich meine Sache erledigt. Gut, ist nicht ganz umsonst, aber einfach. Nur Gott, wenn du ehrlich bist, trifft man hier schon lange nicht mehr. Also, hinterfrag das mal. Wenn man so Fragen stellt, wie ich sie jetzt gerade sage, ne, dann mach's dir nicht zu einfach. Also, Kritik ist nämlich immer leicht und man kann wütend werden auch im Nullkommanix und manchmal trifft der Frust dann nicht ganz die Wahrheit. Trotzdem sage ich das, riskiere ich das mal, das zu sagen, hinterfrage dein eigenes religiöses System. Gib ihm dann auch eine Chance, aber hinterfrage es. Wut. Tränen und Wut und jetzt letzter Punkt. Denn das darf noch nicht alles sein, Tränen und Wut. Mein letzter Punkt ist, mach dich dann mit Tränen und Wut mitten in deiner Welt, in deiner Stadt, Würzburg, Oberdürbach, Kitzing, was immer. Mitten in deiner Welt, in der du manchmal hoffentlich auch weinen musst, weil Menschen Hoffnung suchen und keine finden, in der du ab und an noch wütend wirst, mach dich mitten in dieser Welt auf die Suche nach der originalen Stimme Gottes. Denn die hört man hier in diesem Text. Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, wie das weiterging, dass Jesus da Tag für Tag im Tempel lehrt, danach, ne, in dem freigeräumten Tempel, und die Leute an seinen Lippen hängen. Also man kann sagen, an dem Ort, wo man Gott nicht mehr treffen konnte, kann man ihn jetzt wieder treffen. Zumindest für eine Woche. Danach setzen die sich überlegen, wie werden wir den Mann los hier? Dem Ganzen einen Schlusspunkt. Aber die Leute hingen in dieser Woche an seinen Lippen. Gottes Reden war wieder hörbar an diesem Ort. Das hätte nicht jeder bestätigt, aber einige schon. So, also bleib nicht bei Wut und Tränen stehen. Wenn wir dann Leidenschaft aus diesem Ganzen für unsere Welt haben, dann glaube ich, ist unsere Aufgabe, uns auf die Suche nach der originalen Stimme Gottes zu machen in dieser Welt. Oder Räume und Orte zu schaffen, wo man sie hören kann. Also möglicherweise ist es ja unsere Aufgabe, diese Stimme hörbar zu machen. So, das ist auf der einen Seite überhaupt nicht leicht und auf der anderen Seite ziemlich leicht. Also überhaupt nicht leicht ist es, weil man muss dazu was ausprobieren. Man muss wahrscheinlich sich an neue Orte begeben. Man muss auch Misserfolge einkalkulieren. So ein Konzert in der JVA, das kann ja auch jämmerlich in die Hose gehen. Würde ich mal denken, oder? Also da ist man sich nicht sicher, ob da Gottes Stimme vernehmbar wird. Und wenn man dann nachher hört und mitbekommt, hey, wow, dann ist man erleichtert. Aber das muss man schon riskieren. Es ist gar nicht so leicht. Auf der anderen Seite ist es einfach, weil es letztlich nicht wir sind, die das machen. Also wir müssen nicht die Welt retten, sondern da ist eigentlich ein Gott, der sagt, hey, könnt ihr meiner Stimme in eurem Tempelplatz wieder Raum verschaffen? Aber es ist dann meine Stimme. Es ist das, was ich tun will. Aber ich brauche Leute, die dem Raum schaffen. Bedeutet also daran zu glauben, dass Gott durch uns handeln kann. Und das ist eigentlich einfach. So, ich hoffe, dass diese 14-14-Sache eine Sache sein wird, wo ganz viele von euch so eine Erfahrung machen. Wir gehen mal an Orte, an die wir noch nicht waren oder tun Dinge, die wir noch nicht getan haben. Oder wir versuchen mal die Momente zu nutzen, von denen wir glauben, dass wir sie sehen, diese Kairosse. Und dann hoffe ich, dass wir nachher erzählen können, ey, da ist was passiert, was Kleines oder was Großes. Dazu braucht man Leidenschaft, manchmal sogar Wut und Tränen, denn es geschieht nichts Großes auf dieser Welt ohne Leidenschaft. Was wir uns euch gleich anbieten, ist Gebet. Bieten wir ja jeden Sonntag in der letzten Reihe an, aber heute habe ich gedacht, ich weise mal speziell darauf hin. Claudia, Christina und ich werden das tun. Ich habe gesagt, steht mal auf, dann kann man euch sehen, aber das wird jetzt nicht sitzen. Aber ihr könntet nach vorne kommen. Könnt ihr einfach so mal kurz hier nach vorne kommen? Ist die Claudia da? Die Christina sehe ich schon. Ich muss gar nichts sagen, nur, dass ihr mal seht, ach, das sind diese Menschen. Claudia kann ich jetzt nicht sehen, aber wenn du hier bist, dann komm doch auch mal kurz nur in das Licht. Lang hast du nicht Zeit, weil ich bin gleich fertig. Wir beten. Ah, wunderbar. Jetzt kann ich dich auch sehen. Also, wir drei würden für euch beten. Also immer nur einer von uns. Aber wenn ihr A sagt, ich hab eine Wut oder Tränen und ich hab eine Leidenschaft, aber ich weiß überhaupt nicht, was daraus werden soll oder so. Aber ich fände es schön, wenn jemand mich segnet. Wenn ich es kurz erzählen darf und wir segnen euch. Das machen wir gerne. Oder wenn du sagst, dürft ihr wieder hinsetzen, ist komisch, wenn ihr da stehen müsst, ne? Oder wenn du sagst, nee, hab ich nicht. Ist ein bisschen peinlich, aber habe ich nicht, ganz ehrlich. Gleichgültigkeit ist eher das, was mich... Aber ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, Gottes Sicht auf die Welt wieder zu sehen oder sogar, gefährlicher Wunsch, seinen Schmerz zu spüren und so. Dann beten wir auch für dich. Eine kurze Sache wird das nur sein. Ne? Also wir haben da jetzt nicht, die Idee ist nicht irgendwie lange seelsorgerliche Gespräche, sondern einfach kurz, du erzählst, wir beten für dich. Unser Angebot an dich. Wir sind nach dem Gottesdienst da oben. Vielen Dank fürs Zuhören.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.